Welcome to Servants of the Lord Ministries.
Herzlich willkommen bei Servants of the Lord Ministries. Mein Name ist Dr. Keith Jenkins. Ich bin der internationale Koordinator von Servants of the Lord Ministries. Bevor ich mit meiner heutigen Botschaft beginne, möchte ich euch den Auftrag des Dienstes mitteilen, der Joseph Hedgecock, dem Gründer des Dienstes, vor vielen Jahren gegeben wurde. Er sagte, ich habe Kinder in jeder Nation und du hast Brüder und Schwestern, deren Herzen zu mir rufen. Sie haben mich gesucht, um Dienste, Segnungen und Gaben zu erhalten. Ich habe ihnen diese Dinge gegeben und es hat sie gesegnet. Aber es gibt einen Bereich in ihrem Geist, der dadurch nie ausgefüllt wurde und der für eine innige Beziehung mit mir reserviert ist. Jetzt rufen ihre Herzen zu mir, nur nach mir. Diese sind es, zu denen ich dich sende, denn ich möchte nicht, dass sie so wie du Jahre brauchen, um zu mir zu kommen, weil es in der Zeit, in der du dich danach sehntest, niemanden gab, dir zu zeigen, wie es möglich ist. Servants of the Lord Ministries ist ein Lehr- und Trainingsdienst, gesendet zum Leib Christi, um Menschen, deren Herz für Gott schlägt, zu erreichen. Diese Botschaft ist für diejenigen, die ihn jetzt kennenlernen möchten und in ihm aufwachsen. Halleluja! Heute werde ich über geistliches Verständnis sprechen. Paulus schrieb in 1. Korinther 14, Vers 20: Ihr Brüder, werdet nicht Kinder im Verständnis, sondern in der Bosheit seid Unmündige. Im Verständnis aber werdet erwachsen. Wenn wir unseren Verstand gebrauchen, um die Welt um uns herum zu verstehen, werden wir am Ende urteilen und wütend werden. Aber Paulus betete für diese junge Gemeinde, um Weisheit und Verständnis zu bekommen. Wir lesen in Kolosser 1, Vers 9. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Das Wort Verstehen in Strong's Nummer 4907 bedeutet ein mentales Zusammensetzen, das heißt Intelligenz oder konkreter Intellekt, Wissen, Verstehen. Wir lesen auch in Sprüche 16, Verse 16 und 17. Wie viel besser ist es, Weisheit zu erwerben als Gold, und Einsicht zu erwerben ist begehrenswerter als Silber. Sprüche 16, 17. Der Weg der Redlichen ist es, vom Bösen fernzubleiben, denn wer auf seinen Weg Acht gibt, der bewahrt seine Seele. Du brauchst Verständnis für deine Errettung, und du musst Verantwortung für deine Seele und deine Berufung übernehmen, indem du auf Gott hörst. Paulus schrieb darüber in Epheser 1, Vers 18, erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Wir lesen nochmals in Sprüche 4. Ich lese die Verse 1 bis 7. Sprüche Kapitel 4. Ihr Söhne, gehorcht der Unterweisung des Vaters und gebt Acht, damit ihr zu unterscheiden wisst. Denn ich habe euch eine gute Lehre gegeben. Verlasst meine Weisung nicht. Vers 3. Denn da ich noch als Sohn bei meinem Vater war, als zartes und einziges Kind unter den Augen meiner Mutter, da lehrte er mich und sprach zu mir, dein Herz halte meine Worte fest, bewahre meine Gebote, so wirst du leben. Vers 5. Erwirb Weisheit, erwirb Verständnis, vergiss sie nicht und weiche nicht ab von den Reden meines Mundes. Vers 6. Verlass du sie nicht, so wird sie dich bewahren. Liebe du sie nicht, so wird sie dich behüten. Der Anfang der Weisheit ist, erwirb Weisheit und um allen deinen Erwerb, erwirb Verstand. Vielen fehlt es an geistlicher Weisheit und sie bekommen nie Verständnis. Es gibt einen Prozess und Schritte, um Verständnis zu erlangen. Erstens, die Furcht des Herrn. Zweitens, Kenntnis der Wahrheit. Nummer drei, Gehorsam gegenüber dem Geist. Nummer 4, Erfahrung. Fünftens, Weisheit. Und schließlich sechstens, Verständnis. Du kannst keinen guten Start haben ohne die Furcht des Herrn. Sprüche 1, Vers 7, dort heißt es, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis, nur Toren verachten Weisheit und Zucht. Du brauchst die Furcht des Herrn, um deine Errettung zu erwirken. Paulus schrieb darüber in Philipper 2, Vers 12, darum, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit. Verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Einige erreichen Stufe 2 in dieser Liste, aber am Ende ihres Lebens zeigen sie nur ein paar isolierte Wahrheiten, wissen aber nicht, wie das alles zusammenpasst. Du kannst kein Verständnis erlangen, ohne jemanden untergeordnet zu sein, der Jesus nachfolgt. Paulus schrieb in 2. Timotheus 2, Vers 7, bedenke die Dinge, die ich sage, und der Herr gebe dir in allem Verständnis. Viele begnügen sich einfach mit Wissen und vermischen es dann mit natürlicher Weisheit, um die Lücken in ihrem zum Teil vollständigen Puzzle zu füllen, das dann mehr Fragen als Antworten hat, weil sie keine Überführung möchten. Man kann nicht viel Wahrheit bekommen, ohne einen Geschmack für Überführung und Buße zu haben. Paulus schrieb in 1. Korinther 8, Vers 1, was aber die Götzenopfer angeht, so wissen wir alle haben Erkenntnis. Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Das Wissen bläht dich auf, wenn du keine gute Beziehung zum Herrn hast. Und es wird Druck auf ein schwaches Fundament ausüben. Sprüche 16, 18. Stolz kommt vor dem Zusammenbruch und Hochmut kommt vor dem Fall. Wenn du aufhörst, Gott zu fragen, was du tun sollst und stattdessen deinen Verstand gebrauchst, ist das nicht geistlich. Sprüche 3, Verse 5 und 6. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlasse dich nicht auf deinen Verstand. Vers 6. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Für weitere Informationen über das Gleichgewicht zwischen Wissen und Weisheit, lies bitte das Kapitel über das Gleichgewicht zwischen Wissen und Weisheit im Buch Licht, Licht, Licht von Joseph Hedgecock. Liebe ist erforderlich, um Stufe 3 dieser Liste zu erreichen, die Gehorsam bedeutet. Es gibt viele Anweisungen, aber jede erfordert ein gewisses Maß an Liebe, um zu gehorchen. Jesus sagte in Johannes 14, 15, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Für weitere Informationen darüber, wie man die Liebe Gottes entwickeln kann, lies bitte das Buch »Wie Liebe wächst« von Joseph Hedgecock. Du solltest auf dem schmalen Pfad sein. Viele sind nicht bereit, sich unwohl zu fühlen, deshalb erreichen sie nie Stufe 5. Aber wir müssen auf alles vorbereitet sein. Jakobus schreibt in Kapitel 1, und ich lese die Verse 1 bis 5. Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, grüßt die 12 Stämme, die in der Zerstreuung sind. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Deine Berufung ändert sich nicht. Also wenn du nicht auf dem einfachen Weg kommst, musst du dich trotzdem noch mit allem auseinandersetzen, was Teil dieser Berufung ist. Paulus schrieb in Römer 11, Vers 29, denn Gottes Gnadengaben und Berufung können ihn nicht reuen. Gott hat dich dazu berufen, ein Leuchtturm für diejenigen zu sein, die in den Stürmen des Lebens Schiffbruch erlitten haben. Jesus sagte in Matthäus Kapitel 5, Verse 14, 15 und 16. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf dem Leuchter, so leuchtet es allen, die im Haus sind. Vers 16. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Die Stürme werden kommen und du musst selbst für die Stürme vorbereitet sein und auch andere, die umkommen, retten. Jesus sagte in Matthäus 7, Verse 24 bis 27. Matthäus Evangelium, Kapitel 7, Vers 24. Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf dem Felsen baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf dem Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf den Sand baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, da stürzte es ein und sein Einsturz war gewaltig. Wenn es dir nicht gelingt, Weisheit zu erlangen, dann wirst du auf einem Weg enden, der dir richtig erscheint. Ich lese aus Sprüche Kapitel 16, Verse 19 bis 25. Sprüche 16, Vers 19. Besser bescheiden sein mit den Demütigen als Beute teilen mit den Stolzen. Wer auf das Wort achtet, wird Gutes erlangen, und wohl dem, der auf den Herrn vertraut. Vers 21. Wer ein weises Herz hat, wird verständig genannt, und liebliche Rede fördert die Belehrung. Wer Einsicht besitzt, hat eine Quelle des Lebens, aber mit ihrer Torheit strafen sich die Narren selbst. Vers 23. Wer ein weises Herz hat, spricht vernünftig und mehrt auf seinen Lippen die Belehrung. Freundliche Worte sind wie Honig sein, süß für die Seele und heilsam für das Gebein. Vers 25. Mancher Weg erscheint dem Menschen richtig, aber sein Ende führt doch zum Tod. Die Weisheit ist jetzt aus Gnade verfügbar, wenn du wiedergeboren bist. Du brauchst jedoch noch ein gutes Verständnis bezüglich der Schritte, die ich erwähnt habe. Stelle sicher, dass du dich demütigst und zugibst, dass du faul warst und nicht an deiner Beziehung zu Gott gearbeitet hast. Beginne damit, dich selbst zu verleugnen und verlasse dich auf den Geist der Wahrheit. Das Zeugnis des Geistes ist eines der drei unfehlbaren Zeugen, damit du zur Wahrheit kommst und einfach heraustrittst aus Glauben und gehorchst, was immer der Heilige Geist führt. Bitte ziehe das Buch Drei unfehlbare Zeugen von Joseph Hitchcock zu Rate. Jakobus spricht hier über diese Weisheit in letzter Minute. In Kapitel 1, Verse 6 bis 8. Ich lese aus Jakobus, Kapitel 1, Vers 6. Erbitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen. Wenn du nur mit deinem Verstand zuhörst und andere Menschen fragst, was sie denken, wirst du wie die Wellen des Meeres enden, hin und her geschleudert. Es gibt eine Menge Weisheit von Gott, aber diese Weisheit basiert auf Gottes Sicht der Dinge, nicht auf menschlicher oder natürlicher Unterscheidung. Gott sagt in Jesaja 46, Vers 10, ich verkündige von Anfang an das Ende und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Gott sieht klar, aber wir sehen schwach. Paulus schrieb in 1. Korinther 13, Vers 12, denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels wie im Rätsel, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Gott hat die Antwort auf alles, aber du musst trotzdem glauben. Paulus schrieb davon in 1. Korinther 2, Vers 14. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Du musst prüfen, was du hörst und sollst nicht deinen Verstand gebrauchen, um zur Wahrheit zu kommen. Jesus sagte zu seinen Jüngern, in Johannes 16, Verse 12 bis 14. Noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Benutze niemals deinen Verstand, um zur Wahrheit zu kommen. Nur der Heilige Geist kann dich in alle Wahrheit führen. Paulus sprach über die Gemeinde der letzten Generation in 2. Timotheus 3, Vers 7, die immer zu lernen und doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Wir wissen, dass es in diesen letzten Tagen Leiter geben wird, die die Menschen trösten, die Buße tun müssten. Die Leiter der letzten Generation sind wie Kinder, die auf einem Karussell auf dem Spielplatz spielen und sie bewegen sich, gehen aber nur rundherum und leben in vergeistlichtem Fleisch. Paulus schrieb in Galater 3, Vers 1 darüber, O ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Euch, denen Jesus Christus als unter euch gekreuzigt vor die Augen gemalt worden ist. Eure beste Hilfe ist der Heilige Geist. Epheser 4, Vers 30, dort steht, und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, für den Tag der Erlösung. Dem Geist der Wahrheit zu gehorchen, ist Teil der Nachfolge Jesu. Wir lesen in Johannes 14, Vers 5. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst, und wie können wir den Weg kennen? Sei nicht wie Thomas, dem es nach 3 Jahren im besten Dienst unter Jesus an Verständnis fehlte. Wir lesen in Johannes Kapitel 20, Verse 26 bis 29. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wiederum drinnen und Thomas war bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt in ihre Mitte und spricht, Friede sei mit euch. Dann spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Vers 28. Und Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm, Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind, die nicht sehen und doch glauben. Thomas hat nie ein Evangelium geschrieben, möglicherweise weil er seinen Verstand zu sehr gebraucht hat und ihm die Zeit davon lief. Wenn du erst sehen musst, bevor du glaubst, wird dir auch die Zeit ablaufen. Diese frühen Jünger hatten die Gelegenheit, die genauen Schritte aufzuschreiben, die gemacht werden mussten, damit jemand gerettet werden und in den Himmel kommen konnte. Aber sie taten es nicht. Das Christentum ist nicht nur eine weitere Religion, sondern eine Beziehung mit einem lebendigen Gott. Sie schrieben nur, was der Heilige Geist ihnen sagte. Johannes kannte Jesus persönlich. In 1. Johannes Kapitel 1 und 2 lesen wir, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben, vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen, und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Stattdessen schrieben die Verfasser des Evangeliums die Gleichnisse detailliert auf und waren ehrlich, wie sie versuchten, diese Gleichnisse zu verstehen, indem sie ihren Verstand immer wieder gebrauchten. Petrus' Fehler im Bericht des Evangeliums, die er machte, als er seinen Verstand gebrauchte, haben vielen geholfen, die ein Herz für Gott haben. Paulus schrieb in 2. Korinther 13, Vers 4, denn wenn er auch aus Schwachheit gekreuzigt wurde, so lebt er doch aus der Kraft Gottes. So sind auch wir zwar schwach in ihm, doch werden wir mit ihm leben aus der Kraft Gottes für euch. Paulus war schwach, aber durch Gottes Kraft war er in der Lage, den Korinthern zu helfen. Die Jünger, die zum Schreiben befähigt waren, hätten einen viel längeren Bericht über all die Wunder, die Jesus tat, schreiben können, um zu bestätigen, dass er der Christus war. Wir lesen in Johannes Kapitel 20, Vers 30, noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Wir lesen jedoch in Johannes 6, Vers 26, Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht deshalb, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Gott möchte, dass du glaubst und ihm folgst, nicht für das, was er dir anbietet. Du solltest Jesus nachfolgen, weil du ihn und die Wahrheit liebst. Wir lesen in Johannes 14, Vers 6, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn du weißt, dass er der Weg ist und du folgst ihm einfach, dann ist es durch den Glauben immer klarer und deutlicher, was du zu tun hast. Die Verfasser der Evangelien haben dem Leser ein klares Verständnis hinterlassen, dass man sich selbst verleugnen und das Kreuz auf sich nehmen muss, um ihm zu folgen. Sie wiesen auf ihre eigenen Fehler hin und diejenigen, die qualifiziert waren, das Werk des Dienstes zu tun. Sie waren diejenigen, die vom Geist erfüllt und vom Geist geleitet waren. Wir lesen darüber in Lukas 9, Verse 23 bis 26. Er sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es retten. Denn was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst verliert oder schädigt? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. Du magst glauben, dass Jesus Herr ist, wenn Jesus wiederkommt mit all seinen heiligen Engeln. Doch jetzt ist er der Herr. Und wenn du deinen Verstand weiterhin gebrauchst, glaubst du nicht, dass er der Herr in deinem Herzen ist. Zumindest Thomas bekam die Gelegenheit zu glauben, indem er den auferstandenen Christus sah. Er bekam diese Gelegenheit, weil er alles aufgegeben hatte, um Christus nachfolgen zu können. Hast du das getan? Paulus schrieb in Philipper 2, Vers 11, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Jeder wird sowieso bekennen, dass Jesus der Herr ist. Das bedeutet aber nicht, dass jeder errettet wird. Stelle sicher, dass er jetzt dein Herr ist und dass du aktiv suchst und den Willen Gottes tust. Jesus hat uns alle gewarnt In Matthäus 10, Vers 21. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Joseph Hitchcock schreibt auf Seite 149 in seinem Buch Wach auf, Band 2, die Zeit läuft ab, in Kapitel 9. Du fragst dich vielleicht, warum ich in diesem Buch ein Kapitel über die Herrschaft aufnehme, da ich darüber bereits so viel geschrieben habe. Der Grund ist folgender. Alles über Herrschaft zu wissen und sich Jesus als dem Herrn wirklich unterzuordnen, sind zwei ganz verschiedene Dinge. Viele von euch haben sich mit der Herrschaft Jesu bis zu einem gewissen Grad auseinandergesetzt oder haben sich dem Herrn unterstellt und dann aufgegeben. Dieses Buch konzentriert sich auf das Tun der Wahrheit, die du kennst. Das Wissen um die Herrschaft Jesu wird niemals zu Veränderungen führen, solange du es nicht konsequent in die Tat umsetzt, indem du dich vor ihm demütigst. Halte jetzt inne. Frage den Heiligen Geist, ob du Jesus als dem Herrn untergeordnet bist oder ob du selbst im Fleisch der Herr bist. Schieb es nicht hinaus. Du wirst nie zu der Person werden, von der du sagst, dass du sie sein möchtest, wenn du dich dieser Entscheidung nicht ehrlich stellst. Du musst dich so lange auf Jesu Herrschaft konzentrieren, bis sie gefestigt ist. Die Entscheidung, sich unterzuordnen, ist in einem Moment getroffen. Aber danach muss sie weiter aufrechterhalten werden. Er ist der Herr und du bist es nicht. Glaubst du das? Zeig dein Leben, dass du dies glaubst. Thomas zweifelte später nicht daran, dass die Erfahrung im Obergemach, Jesus zu sehen, nur eine Vision oder eine Illusion war. Er hatte keine Zweifel, weil er Jesus kennengelernt hatte. Er erkannte die Stimme und das Verhalten von Jesus, sogar seine Reaktion auf Leiden und Nöte. Er hatte die Kosten überschlagen, Jesus zu folgen und mit ihm 3 Jahre zusammen zu sein. Dies war entscheidend für seine Errettung. Man muss einen Preis bezahlen, um jetzt nachfolgen und Christus kennenlernen zu können. Nur wenn du jeden Tag in seiner Gegenwart bist, wirst du überhaupt Jesus kennenlernen. Als Jesus zu Thomas sprach, wusste er aufgrund des Klanges seiner Stimme sofort, dass es Jesus war. Er brauchte nicht auf seine Hände und Füße zu schauen. Jesus sagte in Johannes 10, Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Wie nahe bist du Jesus wirklich? Hörst du seine Stimme jeden Tag oder nur ab und zu? Hörst du stattdessen auf eine falsche Stimme? Jesus sagte in Johannes 10, 14, ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und bin den Meinen bekannt. Wenn du ihn wirklich kennst, folgst du ihm, indem du dich selbst verleugnest und täglich dein Kreuz auf dich nimmst. Und es ist nicht möglich, sich betrügen zu lassen. Um von der Wahrheit abzuweichen, musst du zuerst deinen natürlichen Verstand gebrauchen, dann darüber nachdenken, was du willst, und deinen eigenen Willen befragen, bevor du eine falsche Stimme hörst. Jesus sagt in Johannes 5, Vers 30, ich kann nichts von mir selbst austun. Wie ich höre, so richte ich. Und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Gott möchte, dass du glaubst und nicht zweifelst. Wenn du erst sehen musst, bevor du glaubst, dann gebrauchst du nur einen Bruchteil deines Glaubens. Der Glaube, der nicht sehen muss, basiert auf seinem wahren Charakter und basiert auf seiner Treue, die sich nicht ändert. Gott ist der Einzige, der sich nie ändert. Wir lesen in 4. Mose 23, Vers 19. Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, das ihm etwas gereuen würde. Was er gesagt hat, sollte er es nicht tun? Was er geredet hat, sollte er es nicht ausführen? Du kannst auch Verständnis erlangen, indem du sein Wort ernst nimmst. Wenn du jetzt entscheidest, dass Gottes Wort immer richtig ist, ob es Sinn macht oder nicht, dann wirst du schnelle Fortschritte machen. Unser Erbe ist durch Glaube und nicht durch Verstehen mit dem Verstand zu erhalten. Joseph Hedgecock schreibt in Wach auf, die Zeit läuft ab, Band 2, Kapitel 9, auf Seite 155. Viele von euch haben gehört, wie ich von einer Offenbarung erzählte, die Gott mir als Teenager gab. Ich belegte die einfachsten Kurse in der Schule, aber diese gingen mir in meinem Abschlussjahr aus. Einer der schwersten Kurse war Geometrie. Das Buch sah für mich wie Griechisch aus. Ich konnte die Fragen nicht verstehen, geschweige denn die Antworten. Ich hatte diesbezüglich kein Vorwissen und ich musste jeden Kurs bestehen, sonst würde ich den Abschluss nicht erhalten. Aus meiner Sicht war es unmöglich, diesen Kurs zu bestehen. In diesem Moment kam mir der Gedanke, das ist einfach. Du verstehst es nur noch nicht. Deswegen hast du einen Lehrer. Wenn du auf den Lehrer hörst und tust, was er sagt, wirst du es verstehen. Sobald du es verstehst, wird es einfach sein. Deswegen ist es einfach. Du verstehst es nur noch nicht. Ich habe das für mich selbst wiederholt. Es ist einfach. Ich verstehe es nur noch nicht. Also habe ich dem Lehrer zugehört, auch wenn ich das Thema nicht verstanden habe. Es schockierte meine Eltern, als ich den Kurs mit einem Ergebnis über 90% abschloss. Sie dachten, mein IQ sei um 50% gestiegen. Aber alles, was ich verändert hatte, war meine Einstellung. Später, als ich komplett vor dem Herrn zerbrach, tauchte ich in Gottes Klasse auf. Ich hatte genau das gleiche Gefühl, das ich in dem Geometriekurs hatte. Ich verstand nichts. Der Vater sagte, das ist einfach, du verstehst es nur noch nicht. Deswegen hast du einen Lehrer, den Heiligen Geist, der in dir lebt. Wenn du auf den Lehrer hörst und tust, was er sagt, wirst du es verstehen. Sobald du es einmal verstehst, wird es einfach sein. Deswegen ist es einfach. Ich wiederholte, was er sagte. Es ist einfach. Ich verstehe es nur noch nicht. Deshalb habe ich einen Lehrer. Joseph stellte dann die Frage, willst du stattdessen der Lehrer für dein eigenes Leben werden? Und fährt auf Seite 159 fort. Der Heilige Geist ist 24 Stunden am Tag verfügbar, sogar 7 Tage die Woche. Er schläft nicht und er hat keinen anderen Schüler, wenn er dich unterrichtet. Du kannst zu jeder Zeit studieren. Du musst nicht in einem Klassenzimmer sitzen. Du kannst mitten in der Wildnis sein und er ist da. Wenn du deine Bibel liest, hast du vielleicht kein Verständnis für das, was du gerade liest. Aber plötzlich erleuchtet der Heilige Geist dir das Wort und offenbart dir Wahrheit. Der Teufel versucht, ein alternatives System des Lernens über das Internet zu entwickeln. Es ist eine starke Versuchung für diejenigen, die immer noch ihren Verstand gebrauchen, um Entscheidungen zu treffen. Das Verstehen beginnt jedoch mit einer richtigen Einstellung gegenüber Gott, seinem Wort und dem Lehrer, der der Heilige Geist ist. Der Heilige Geist wird dich regelmäßig überführen und alles, was du tun musst, ist die Wahrheit zu erkennen und Buße zu tun, während du lernst. Paulus schrieb darüber in 2. Korinther 5, 17, darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Dein Pastor sagt dir vielleicht nicht die Wahrheit. Nimm deine Errettung ernst. Wenn nicht, wirst du zurückgelassen. Wenn du geistliche Weisheit hast, wird die Welt staunen. Aber sie werden auch sehen, dass du ein bisschen töricht bist. Wir lesen in Apostelgeschichte 4, 13. Als sie aber die Freimütigkeit von Petrus und Johannes sahen und erfuhren, dass sie ungelehrte Leute und Laien seien, verwunderten sie sich und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Wenn dich jemand in dieser Welt mit nur natürlicher Weisheit dumm nennt, dann nimm dies als Kompliment. Paulus schrieb in 1. Korinther 4, Vers 10, wir sind Narren um des Christus willen, ihr aber seid klug in Christus. Wir schwach, ihr aber stark. Ihr in Ehren, wir aber verachtet. Täuschung kommt zu denen, die nur natürliche Weisheit gebrauchen. Paulus schrieb in 1. Korinther 3, 18, niemand betrüge sich selbst. Wenn jemand unter euch sich für weise hält in dieser Weltzeit, so werde er töricht, damit er weise werde. Du solltest dich dem Heiligen Geist zuwenden und dich nicht auf natürliche Weisheit verlassen. Ich habe nicht alle Antworten, aber er hat sie alle. Deshalb habe ich zwei Quellen der Weisheit. Erstens, die Weisheit, die ich durch einen langjährigen, gehorsamen Wandel mit Gott erlangt habe. Diese habe ich durch Erfahrung bewiesen, aber nicht ohne einige Fehler. Zweitens, Gottes Weisheit, aus Gnade durch Glauben, in Zeiten der Not. Ich kann ihn fragen, und wenn er spricht, gehorche ich unverzüglich. Diese Prophezeiung ist dabei, sich zu erfüllen. Jesus sagte in Matthäus Kapitel 25, Verse 1 bis 4, dort sagte Jesus, dann wird das Reich der Himmel 10 Jungfrauen gleichen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen aber waren klug und 5 töricht. Die Törichten nahmen zwar ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen mitsamt ihren Lampen. Stelle sicher, dass das Öl in deiner Lampe gefüllt ist und nimm Öl mit. Sei nicht wie die törichten Jungfrauen. Dieses Öl repräsentiert den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist die Grundlage deiner Weisheit und deiner Fähigkeit, in der Dunkelheit zu sehen. Nehmt eure Lampen und euer Öl, das heißt geistliche Weisheit, mit, denn sonst seid ihr töricht. Die törichten Jungfrauen hatten Weisheit, aber sie hatten nur die Weisheit dieser Welt. Paulus schrieb in 1. Korinther 3, Vers 19, denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit vor Gott. Denn es steht geschrieben, er fängt die Weisen in ihrer List. Ich lasse alles fallen, um ihm zu folgen, wann immer ich seine Stimme höre. Und das lässt mich vor der Welt dumm aussehen. Wir lesen in Matthäus 4, Verse 20, 21 und 22. Vers 20. Da verließen sie sogleich die Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort weiterging, sah er in einem Schiff zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und dessen Bruder Johannes mit ihrem Vater Zebedäus ihre Netze flicken, und er berief sie. Da verließen sie sogleich das Schiff und ihren Vater und folgten ihm nach. In der erweiterten Übersetzung der Amplified Bible wird das Wort töricht in Matthäus 25 mit gedankenlos, ohne Vorausschau übersetzt. Weltliche Weisheit wird dich nicht retten. Diejenigen, die wiedergeboren sind und zurückgelassen werden, glauben nicht, dass sie zu einem Verstoßenen werden können. Auch das ist töricht. Paulus schrieb in 1. Korinther 9, 27, sondern ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwerflicht werde. Johannes schrieb in 1. Johannes Kapitel 1, Verse 5 bis 7. Ich lese ab Vers 5. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben, und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Der Heilige Geist der Wahrheit offenbart immer wieder eine weitere Sünde, wenn du im Licht wandelst. Dann fährt Johannes fort in den Versen 8 und 9. In 1. Johannes Kapitel 1, Vers 8. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Du hast die Ausrüstung, die du brauchst, um mit der Sünde fertig zu werden. Du hast die Vergebung der Sünden. Der Heilige Geist ist die Wahrheit und er kann dir zeigen, wo du die Tür zur Sünde geöffnet hast. Sei nicht töricht und höre auf den Lehrer. Johannes schrieb in 1. Johannes Kapitel 3, und ich lese Verse 7 bis 9. Kinder, lasst euch von niemand verführen. Wer die Gerechtigkeit übt, der ist gerecht, gleich wie er gerecht ist. Wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Wenn der Heilige Geist dir sagen würde, du sollst den ganzen Tag freinehmen und sagen, er wird dir die Wurzel deiner Sünde zeigen, würdest du die Einladung annehmen? In den letzten Tagen mag Gott durch seinen Geist an einem Tag das tun, wofür andere ein ganzes Leben brauchen, um Buße zu tun. Manche Menschen denken, dass die Heiligung ewig dauert, aber sie widerstehen Veränderungen, Unterordnung und Korrektur. Diejenigen, die mit der Heiligung kämpfen, sind nicht Teil des Leibes Christi und ordnen sich niemandem unter, weil sie sagen, dass niemand vollkommen ist. Paulus schrieb in 2. Thessalonicher 2, Vers 10, und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Du kannst nicht erwarten, jetzt im Fleisch zu leben und auch das Vorrecht zu erhalten, mit Christus zu herrschen und zu regieren, denn er kommt. Wir lesen in Offenbarung 20, Vers 6, glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm regieren 1000 Jahre lang. Wenn du dich nicht änderst, bist du nicht in Christus. In Christus zu bleiben, macht dich heilig. Johannes sagt, dass es immer etwas gibt, wovon man Buße tun kann. In 1. Johannes 1, Vers 10. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Wenn du nicht Buße tust, betrügst du dich selbst. Und Jakobus schreibt in Jakobus 1, Verse 23 bis 25, denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut. Er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, er wird glückselig sein in seinem Tun. Ein Täter des Wortes ist derjenige, der die Wahrheit sofort anwendet und mit Sanftmut beginnt, Buße zu tun. Jakobus schreibt in Kapitel 1, Vers 21, darum legt ab allen Schmutz und allen Rest von Bosheit und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Unsere Gerechtigkeit beruht auf dem Glauben an das, was Gott uns sagt, was wir tun und nicht tun sollen. Wir trachten nach Gottes Gerechtigkeit, nicht nach der Gerechtigkeit des Gesetzes. Die Gerechtigkeit Gottes geht weit über die Gerechtigkeit des Gesetzes hinaus, weil Jesus das Gesetz geschrieben hat. In Jeremia 23, Vers 6 steht, in seinen Tagen wird Juda gerettet werden und Israel sicher wohnen. Und das ist der Name, den man ihm geben wird. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Diejenigen, die ihn zum Herrn machen, werden gerechtfertigt sein. Diejenigen, die ihn nicht zum Herrn machen, werden ungerecht sein. Zu unserer Errettung gehört es, das zu tun, was er für uns vorherbestimmt hat, wenn wir auf dieser Erde sind. Paulus schrieb in Epheser 2, Vers 10, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Unsere Errettung aus Gnade durch Glauben beinhaltet einen bestimmten Plan. Er wird dir die Gnade geben, seinen vollkommenen Willen zu tun. Wir dürfen unserer Berufung nicht widerstehen. In Johannes 4, Vers 34, Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und sein Werk vollbringe. Das ist es, was Jesus uns lehrte zu beten. In Matthäus Kapitel 6, Und ich lese die Verse 9 bis 13. Und dort steht, deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot. Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Trachte nicht nach Segen. Bitte stattdessen Gott, jemanden zu schicken, der dir sagt, dass du Buße tun sollst, wenn du nicht seinen vollkommenen Willen tust. Deshalb solltest du Teil des Leibes Christi sein, jemandem untergeordnet, der Christus folgt. Das Gebet der Erweckung besteht darin, Gott zu bitten, dich nur dann zu segnen, wenn du seinen vollkommenen Willen tust. Dies ist ein guter Weg zu lernen. Gott kann Ausnahmen machen, aber lass ihn entscheiden. Vertraue ihm, er weiß es am besten. Trachte niemals nach Segen oder besonderen Segensgebeten, sonst wirst du dich am Ende selbst betrügen. Der aaronitische Segen aus dem Alten Testament wird oft in Gemeinden gebraucht, die betrogen werden, indem sie den Traditionen der Menschen nachfolgen. Paulus schrieb in 2. Thessalonicher 3, Vers 3, aber der Herr ist treu. Er wird euch stärken und bewahren von dem Bösen. Gott wird dich vor dem Bösen bewahren, nachdem du dich selbst verleugnet und dein Kreuz auf dich genommen hast. Wenn du noch ein bequemer Christ bist, der im Fleisch lebt, wirst du umso schneller ernten, was du säst. Und umso schneller wirst du erkennen, dass du nicht mit Gott wandelst. Paulus schrieb in Galater 6, Vers 7 und 8, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Entweder trachtest du nach seinem vollkommenen Willen oder du gehst zurück zum Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Das Wissen von richtig und falsch zu gebrauchen, bedeutet, ihm nicht zu vertrauen. Paulus schrieb in Philipper 3, Vers 9, und ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Es gibt drei Arten von Gerechtigkeit. Erstens deine eigene Gerechtigkeit, zweitens die Gerechtigkeit des Gesetzes, drittens Gottes Gerechtigkeit. Wenn Gott etwas tut, hat er immer recht. Vielleicht hörst du auf deinen Ministerpräsidenten oder sogar auf den Präsidenten der USA. Doch die Menschen haben nicht immer recht, aber sie tun, was sie für richtig halten. Doch Gott ist gerecht, weil er immer recht hat. Du kannst auch immer recht haben, wenn du auf seine Stimme hörst. Du könntest aufhören, darauf zu hören, was andere denken, wenn du viel mehr auf Gott hören würdest. Paulus schrieb in Römer 3, in den Versen 21 und 22, jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben, denn es ist kein Unterschied. Durch Glauben kannst du die Gerechtigkeit Gottes haben. Was für ein Vorrecht! Wir lesen in Matthäus 15, Verse 13 und 14. Er aber antwortete und sprach, jede Pflanze, die nicht mein himmlischer Vater gepflanzt hat, wird ausgerissen werden. Lasst sie, sie sind blinde Blindenleiter. Wenn aber ein Blinder den anderen leitet, werden beide in die Grube fallen. Jesus sagt, du sollst den blinden Leitern weder Geld noch deine Zeit geben, damit sie in einen Abgrund fallen und sich verletzen können. Selbst die Anwendung von Methoden und Prinzipien aus der Bibel kann dich blind machen, wenn du dich auf das verlässt, was du weißt, anstatt auf den Heiligen Geist. Wenn jemand Ausreden für die Sünde vorbringt oder den Traditionen der Menschen folgt, dann ist er blind. Sünde akzeptabel oder weniger schmerzhaft zu machen, bedeutet, andere zu betrügen. Wenn man solche Leiter in Ruhe lässt, werden sie dann in eine Krise oder einen Zusammenbruch geraten. Hoffentlich werden sie Zeit haben, Buße zu tun, bevor es zu spät ist. Jesus sagte in Lukas 6, 24, aber wehe euch, ihr Reichen, wenn ihr habt euren Trost schon empfangen. Hör auf, diese Bücher zu lesen, die von wohlhabenden Autoren mit großen Gemeinden geschrieben wurden. Das Wohlstandsevangelium ist gut finanziert, aber es könnte gestoppt werden, wenn die Menschen erkennen würden, dass ihre Botschaft nur ein weiterer Weg ist, der richtig erscheint. Erhalte stattdessen wahren Reichtum durch Buße. Viele haben nicht den Preis dafür bezahlt, Verständnis zu bekommen. Stattdessen geben sie jetzt Halbwahrheiten weiter. Die Leiter bieten oft besondere Gebete an, um Flüche rückgängig zu machen, die vom Leben im Fleisch kommen. Aber das ist eine Lüge. Alle Flüche kommen von der Sünde. Unterstütze oder finanziere keinen Dienst, der nicht irgendeine Überführung bringt. Kein echter Pastor wird jemanden, der im Fleisch lebt, erlauben, sich wohlzufühlen. Das ist die Aufgabe des Teufels. Jesus sagte in Johannes 10, Verse 10 und 11, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Vers 11, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Ein gottesfürchtiger Leiter wird dir helfen, Gott kennenzulernen. Ein Pastor ist der Hirte der örtlichen Herde und seine Berufung ist es, sein Leben für die Schafe hinzugeben und die Wölfe fernzuhalten und dich auf gute Weiden zu führen. Er wird die Schule der harten Schläge empfehlen, nicht die Bibelschule und Theologie, wo die Leute ihren Verstand gebrauchen. Ein guter Hirte hat vielleicht nicht alle Antworten, aber er weiß, was das Problem ist, weil er Verständnis für die Sünde hat. Er führt dich zu Menschen, die die Antworten haben, die du brauchst. Du kannst kein Leben haben, ohne mit Jesus verbunden zu sein. Vielleicht warst du auf dem schmalen Pfad, bevor du einige Studien begonnen hast, indem du deinen natürlichen Verstand gebraucht hast. Hier verlassen viele den schmalen Pfad. Du hast angefangen, deine Vernunft zu gebrauchen, anstatt dich vom Herrn führen zu lassen, was du studieren sollst. Das ist es, was Eva passierte, als sie nur weltliche Weisheit sah. Sie wurde in Versuchung geführt und sündigte. Wir lesen darüber in 1. Mose 3, Vers 6. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass es eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. In Gottes Schöpfung und seinem geschriebenen Wort gibt es viele Antworten für das Leben, und diese sind den Demütigen gegeben worden. Aber die Menschen haben in letzter Zeit viel studiert, indem sie den natürlichen Verstand gebrauchten. Joseph Hitchcock schreibt in seinem Buch Gesunde Lehre auf Seite 27, hier nun das Gleichnis. Da war ein Mann mit starken Schmerzen in der rechten Seite seines Bauches. Er ging zum Doktor im Krankenhaus. Der Doktor bat ihn, den Mund aufzumachen und seine Zunge rauszustrecken. Er sagte, ich sehe dein Problem. Du hast eine Mandelentzündung. Du hast wirklich Glück, heute haben wir einen der besten Chirurgen des Landes für Mandelentzündungen hier im Krankenhaus. Heute Nachmittag wird er dich operieren. Nach ein paar Erholungstagen kannst du nach Hause gehen, als hättest du nie ein Problem gehabt. Die Operation verlief bestens und 2 Tage später ging er nach Hause. Am 3. Tag platzte sein Blinddarm und er starb. Er wurde mit einer erstklassig durchgeführten Mandeloperation begraben. Wie nützlich war die Mandeloperation, wo sein Problem Blinddarmentzündung war? Ist dir klar, dass jeden Tag Menschen in Krankenhäusern sterben, weil irgendein Arzt ihr Problem falsch diagnostiziert? 90% guter ärztlicher Pflege besteht darin, die richtige Diagnose zu stellen. Du brauchst eine gute Diagnose, um an die Wurzel deiner Sünde zu gelangen. Du brauchst geistliche Weisheit. Auch kannst du dies nicht ohne ein gewisses Unwohlsein tun. Paulus schrieb in 2. Korinther 7, Vers 10, denn die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht bereuen muss. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Wenn du für ein bequemes Christentum und eine falsche Demut stehst, ist das, was du anbietest, nur ein weiteres Gefängnis. Wenn du nicht aufhörst zu sündigen, bist du immer noch gefangen. Du kannst niemand anderem helfen, bis du dich selbst zuerst rettest. Du betrügst dich selbst und du wirst niemals das Königreich Gottes betreten, bis du Buße davon getan hast, dass du deinen Verstand gebraucht hast, um die Dinge Gottes zu verstehen. Joseph Hitchcock sagt, wenn du eine brillante Idee hast und sie funktioniert, das kam von Gott. Wenn du etwas versuchst und es funktioniert nicht, dann kam das von dir. Einige haben sogar ein Heilmittel für die Menschheit erhalten und entwickelt und dann haben sie versucht, dieses zu gebrauchen, um auch etwas Geld für sich selbst zu verdienen, anstatt Gott zu vertrauen. Paulus schrieb in 1. Timotheus 6, Vers 10, denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Vielleicht nahmen sie an, dass das Heilmittel und die Medizin ihnen gehörten und beschlossen, dass sie wussten, was zu tun war. Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 24, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird den einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Als ich selbst in der Forschung war, zeigte Gott mir viele bessere Wege, wie man Dinge tun kann, und ich fragte Gott, ob ich diese Dinge in meinem eigenen Namen patentieren lassen sollte, und er sagte, sicherlich nicht. Ich bezeugte nur, dass die Lösung von Gott kam. Wenn du Gott nicht die Ehre gibst, dann tastest du damit auch seine Herrlichkeit an. Wir lesen in Apostelgeschichte Kapitel 12, Verse 21 bis 23. Aber an einem bestimmten Tag zog Herodes ein königliches Gewand an und setzte sich auf den Richterstuhl und hielt eine Rede an sie. Die Volksmenge aber rief ihm zu, das ist die Stimme eines Gottes und nicht eines Menschen. Sogleich aber schlug ihn ein Engel des Herrn, weil er Gott nicht die Ehre gab, und er verschied von Würmern zerfressen. Gott sagte mir, als ich ein Ingenieur war, dass er noch viele weitere Erfindungen hat. Ich gehorchte und Gott segnete mich noch mehr. Alle Ideen, die von Gott kamen, gehören Gott. Er hat die geistigen Eigentumsrechte an diesen Dingen. Gott offenbart die Antwort nur, wenn wir wirklich demütig sind. Wir lesen in Matthäus Kapitel 11 und ich fange an mit Vers 25 und lese bis Vers 30. Matthäus Kapitel 11. Zu jener Zeit begann Jesus und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. Vers 27. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden, und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und der, welchem der Sohn es offenbaren will. Vers 28. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wenn du nicht willentlich mit ihm verbunden bist, dann bist du töricht. Du vertraust dir selbst und deinem eigenen Verstand, und das bedeutet, dass du nicht länger eine Gerechtigkeit durch den Glauben hast. Deine Weisheit ist die Weisheit der Welt, weil du dich nicht auf das verlässt, was der Geist jetzt sagt, und stattdessen menschliche Unterscheidungsfähigkeit gebrauchst. In der Theologie haben die meisten an einem bestimmten Punkt die Herrschaft ausgelassen, weil sie nicht wissen, wie sie ihr Leben führen sollen, ohne ihren Verstand zu gebrauchen. Wenn die Theologen die Wahrheit predigten, würden sie sich selbst entlarven und jeder würde bald erkennen, dass sie Heuchler sind und seine Stimme nicht hören. Viele ersetzen das Hören Gottes durch ein Gebet um Licht und Offenbarung, anstatt von ihrer eigenen Herrschaft Buße zu tun. Paulus schrieb in 2. Timotheus 2, 24, ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern milde sein gegen jedermann, fähig zu lehren, geduldig im Ertragen von Bosheiten. Leiter, die mit ihrem Verstand studieren, kommen alle zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen und greifen sich sogar gegenseitig an. Das ist es, was heute im Leib Christi durch die verschiedenen Denominationen geschieht. Dieser innere Kampf beweist, dass dies alles aus dem Fleisch kommt. Diejenigen, die Medizin oder sogar Theologie studieren und ihren natürlichen Verstand gebrauchen, geraten in Streit, weil sie nicht zur Wahrheit kommen können. Paulus schrieb in Römer 7, 15, denn was ich vollbringe, billige ich nicht, denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Du hast vielleicht mit guten Absichten begonnen, aber du wirst bald in Schande enden, wenn du weiterhin deinen natürlichen Verstand gebrauchst und versuchst, die Dinge Gottes zu verstehen. Als Gott die Erde erschuf, sagte er, sie sei gut. Wir lesen in 1. Mose im 1. Kapitel, in den Versen 4, und Gott sah, dass das Licht gut war, da schied Gott das Licht von der Finsternis. In Vers 10 steht, und Gott nannte das trockene Erde, aber die Sammlung der Wasser nannte er Meer, und Gott sah, dass es gut war. Vers 12. Und die Erde brachte Gras und Gewächs hervor, das Samen trägt nach seiner Art, und Bäume, die Früchte bringen, in denen ihr Same ist nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Vers 18. Und den Tag und die Nacht beherrschen und Licht und Finsternis scheiden, und Gott sah, dass es gut war. Vers 21. Und Gott schuf die großen Meerestiere und alle lebenden Wesen, die sich regen, von denen das Wasser wimmelt, nach ihrer Art, dazu allerlei Vögel mit Flügeln nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Vers 25. Und Gott machte die Tiere der Erde nach ihrer Art und das Vieh nach seiner Art und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Wenn du versuchst, das Gute zu nehmen und es gebrauchen willst, indem du deinen Verstand einsetzt, wird es nicht gut sein. Nur Gott weiß, wie das alles funktioniert und zusammenpasst, weil er Verständnis hat. Paulus schrieb in Römer 7, Vers 14, denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Paulus erkannte das Gesetz und versuchte es mit seinem Verstand anzuwenden, aber er scheiterte. Er entdeckte, dass er nicht dazu bestimmt war, die Dinge Gottes zu verstehen. Ohne Gott, dein Verstand war dazu bestimmt, vom Herrn zu hören. Deshalb ist er so groß und ohne Drähte gemacht. Er kann nur von Gott erfolgreich bedient werden. Durch die neue Geburt ist der wahre Anwender im Menschen der Heilige Geist, die göttliche Natur, aufgrund dessen, was Jesus Christus am Kreuz getan hat. Wir lesen in Apostelgeschichte 1, Vers 4. Und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Medizin und Theologie sind nicht falsch. Das Problem ist, diese Dinge mit dem fleischlichen Verstand zu studieren und nicht Gott zu fragen, was als nächstes zu tun ist. Es geht nicht um Zahlen und darum, den Menschen medizinisch zu helfen. Jemand, der geheilt wurde, könnte immer noch in der Hölle landen, wenn er weiterhin der Herr seines Lebens ist. Jesus sagte in Matthäus 5, Vers 30, und wenn deine rechte Hand für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so haue sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Paulus sagte zur Gemeinde in Römer 6, 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Weiter zu sündigen zeigt, dass es dir an Verständnis fehlt und du töricht bist. Johannes schreibt in 1. Johannes 2, Vers 17, und die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Gute Werke werden dich nicht retten. Das Gute ist der Feind des Besten. Das Beste ist, seinen vollkommenen Willen zu tun und gerecht zu sein. Jeder Gläubige muss sich jetzt daran festhalten, Gott durch den Heiligen Geist zu hören. Jesus wird bald kommen und die ganze Gemeinde wird unter Druck stehen, gute Werke zu tun, anstatt nach seinem vollkommenen Willen zu trachten. Du musst bereit sein, für die Wahrheit zu leiden und jedem zu erklären, was es bedeutet, ihn zuerst zum Herrn zu machen. Paulus hat in seinen Verkündigungen des Evangeliums die Herrschaft Jesus zuerst gesetzt. In 2. Korinther 4, Vers 5 steht, denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus, dass er der Herr ist. Uns selbst aber als eure Knechte um Jesu Willen. Die Errettung wird nachfolgen, wenn ein Sünder erkennt, dass alle guten Werke und die eigenen Anstrengungen schmutzige Lumpen sind. Bei meiner Errettung sagte mir jemand, dass ich ihn zum Herrn und Erlöser machen müsse, aber sie erklärten mir nicht, was Herrschaft wirklich bedeutet. Viele Prediger verstehen die Notwendigkeit der Herrschaft nicht, weil sie ihn nicht selbst zum Herrn gemacht haben. Die Leiter lehren nur die Lehren der Menschen in der Bibelschule und niemand darf etwas mit dem Zeugnis des Geistes prüfen. Leitern wurde nie beigebracht, wie sie selbst geistig lernen können und sie sahen nie die Notwendigkeit, Jesus in ihren Studien zum ausübenden Herrn zu machen. Die praktische Herrschaft Jesu durch den Heiligen Geist und durch wahre Buße ist eine gute Nachricht. Und als Folge davon wirst du nicht zurückgelassen. Die Ungerechtigkeit hört auf, wenn du ihn zum ausübenden Herrn machst. Paulus schrieb in 2. Timotheus 2, Vers 19, aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen und jeder, der den Namen des Christus nennt, wende sich ab von der Ungerechtigkeit. Wenn du den Namen des Herrn gebrauchen willst, solltest du das nur tun, wenn du von der Ungerechtigkeit abweichst. Die Zeit läuft ab. Jesus sagt in Matthäus Kapitel 24, Verse 7 und 8, denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Wir haben bereits mehrere Warnungen erhalten. Willst du jetzt Kummer haben, der mit Korrektur und Buße kommt, die eine kurze Zeit andauern, oder mit all den Schwierigkeiten und Leiden leben, die auf diese Erde kommen? Jesus sagt es deutlich in Lukas 6, 25. Wehe euch, die ihr satt seid, denn ihr werdet hungern. Wehe euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet trauern und weinen. Um nachfolgen zu können, musst du dich selbst verleugnen und dein Kreuz aufnehmen. Diejenigen, die jetzt bequem sind, werden später weinen. Diejenigen, die jetzt trauern, werden sich später freuen. In diesen letzten Tagen werden viele vom Glauben abfallen. Du solltest dich täglich an ihm festhalten, seine Stimme hören und seinen vollkommenen Willen tun. Nur wenige werden mitgenommen werden und die Welt wird sagen, dass sie vermisst werden, vermutlich tot sind. Die Welt wird sich nicht darum kümmern, wenn diejenigen, die sich weigerten, das Mahlzeichen des Tieres zu nehmen, plötzlich verschwinden. Die Zurückgelassenen werden am Boden zerstört sein, wenn sie erkennen, dass sie die Erscheinung des Herrn Jesus Christus verpasst haben. Jesus sagte in Matthäus 21, 44, und wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschmettert werden. Auf wen er aber fällt, den wird er zermalmen. Die Zurückgelassenen werden keine gottesfürchtigen Vorbilder haben, die ihnen helfen könnten. Und sie müssen in kurzer Zeit lernen, Gott klar zu hören. Alle Zurückgelassenen, einschließlich der Pastoren, werden alle den gleichen Fehler gemacht haben. Ich war ein selbsternannter Diener Gottes und das fing an, während ich für meinen Doktortitel studierte. Ich betete für Menschen, sah Heilungen und führte viele zum Herrn. Der Geist des Herrn bewegte sich auf mir und viele gute Dinge geschahen. Rückblickend glaube ich, dass dies geschah, weil die Menschen hungrig waren und ihr eigener Glaube sie heilte. Gott hat mich auch deshalb gebrauchen können, weil andere Pastoren nicht für ein Wunder heraustraten. Als dies geschah, fing ich an, stolz zu werden. Ich war der Herr meines Dienstes und wurde stolz auf das, was ich tat, weil ich kein Fundament hatte. Als ich Joseph Hitchcock zum ersten Mal hörte, konnte ich nicht leicht akzeptieren, dass das, was ich von meiner eigenen Herrschaft aus getan hatte, verbrennen würde. Ich sah die Frucht dessen, was durch Gnade und wegen meiner Berufung durch mich geschah, und es hatte einen Wert für mich. Es fiel mir schwer, der Tatsache ins Auge zu sehen, dass all diese Werke keinen ewigen Wert hatten, weil ich im Fleisch war, obwohl dies zu den Gaben und der Berufung Gottes in meinem Leben gehörte. Aaron Ross, der zu der Zeit mit Joseph unterwegs war, war derjenige, der meine fleischliche Seite angestoßen und gefragt hatte, hast du den Herrn gefragt? Er sagte dies mehrere Male, als ich telefonierte und versuchte, andere einzuladen, am Treffen teilzunehmen und Joseph zu hören. Ich hatte eine 4-Tage-Konferenz in meinem Haus in Derby, in England. Das Wohnzimmer des Hauses war winzig klein. Am ersten Abend kamen 3 Leute, darunter mein Vermieter und meine Verlobte Louise. Da in der ersten Nacht nur 3 Leute da waren, fragte Joseph den Herrn, ob er die anderen Versammlungen absagen solle. Der Herr sagte nein. Keith machte Werbung für die Konferenz und du sollst jede Sitzung, die er ankündigte, predigen. Joseph diente 5 Tage lang. Die erste Nacht war mit einer Gruppe von Geschäftsleuten. Nach der zweiten Sitzung bei mir zu Hause hörten nur Aaron, Louise und ich Joseph zu. Selbst nach 5 Tagen dachte ich immer wieder, sicherlich muss etwas Gutes in allem, was ich getan habe, stecken. Es dauerte nicht lange, bis mein Stolz entlarvt wurde. Schließlich schrie ich zu Gott und sagte, sicherlich müssen all diese Dinge, die ich getan habe, einen gewissen Wert haben, wenn auch nur einen geringen. Der Heilige Geist kam stark auf mich und Gott sprach deutlich und sagte, alles, was du in meinem Namen getan hast, ist vor meinen Augen wie schmutzige Lumpen. Es hat keinerlei Wert im Königreich. Zuerst fühlte ich mich unbehaglich und wusste, dass ich das Gericht verdiene. Und wenn Gott mich in die Hölle werfen würde, würde er recht haben. Ich versuchte mein bestes Gebet, um meine Gefühle zu beruhigen und meine Freude zurückzubekommen. Aber nichts funktionierte. Dann gab ich völlig auf und als ich aufhörte, es zu versuchen, fühlte es sich an wie eine Flut seiner Liebe. Und in diesem Moment war mein Herz völlig offen für Gott. Und die Frage der Herrschaft war an diesem Tag erledigt. Joseph Hitchcock sagte, dass ich leicht auszubilden sei, weil ich nie zurückblicke. Ich widersetzte mich immer noch einigen harten Reden, aber ich hatte meine Entscheidung getroffen, Christus nachzufolgen. Und ich glaubte, dass Joseph dem Herrn folgte. Ich fuhr fort, zum apostolischen Pastor ordiniert zu werden. Ich entschied mich, die Wahrheit anzunehmen, all meine Sünden zu bekennen und von Herzen Buße zu tun. Ich wurde betrogen, weil ich Zeit mit denen verbrachte, von denen man dachte, dass sie aufgrund ihrer Werke im Dienst reif seien und dabei stattdessen Wege lernte, die mir richtig erschienen. Joseph Hitchcock gibt auch sein persönliches Zeugnis von seinem Zerbruch. Mein Vater war 60 Jahre lang ein Diener Gottes. Ich wuchs in der Gemeinde auf und nahm Jesus als meinen Retter an, als ich noch ein kleiner Junge war. Zu dieser Zeit genoss ich meine Errettung und liebte den Herrn. Ich genoss die Musik, besonders die alten Choräle. Meine Lieblingschoräle handeln von einer Beziehung zu Gott. Eines trägt den Titel »Im Garten«. Die Worte sagen, er geht mit mir und er spricht mit mir und er sagt mir, dass ich sein Eigentum bin. In vielen Liedern ging es damals darum, eine persönliche Verpflichtung gegenüber dem Herrn einzugehen. Als ich ein Teenager war, wurde ich ein verlorener Sohn. Ein Grund für meine Rebellion war, so viele Heuchler in der Gemeinde zu sehen. Während dieser Jahre hatte ich keine Freude. Ich wurde gerettet, aber ich genoss nicht die Gemeinschaft mit Gott. Ich wusste, dass ich Gottes Kind war, aber ich wusste auch, dass ich kein gutes Kind war. Hebräer 12, Verse 5 bis 7 spricht über die Züchtigung und Zurechtweisung des Herrn. Es mag zu dieser Zeit schmerzlich erscheinen, aber es ist eine Bestätigung, dass du sein Kind bist. Wenn du nicht vom Herrn überführt und korrigiert wirst, ist es die Bestätigung, dass du unehelich bist. Nach Hebräer 12, Vers 8. Ich habe in dieser Zeit meines Lebens Dinge getan, die nicht Christusähnlich waren, aber ich bin nie damit davongekommen. Ich wurde immer überführt. Ich nahm Alkohol und tat andere törichte Dinge, um den Herrn zu widerstehen und seine Stimme, die zu mir sprach, zu unterdrücken. Nachdem ich von zu Hause wegging, lebte ich in Chicago, Illinois und war in verschiedene gefährliche Situationen verwickelt. Bis zu einem gewissen Punkt war ich rücksichtslos. Es gab eine Grenze, die meine Freunde überschritten, die regelmäßig zu ernsthaften Schwierigkeiten führte. Ich rannte in diese Grenze hinein, als ob ich gegen eine Ziegelmauer gestoßen wäre. Ich konnte sie nicht überqueren. Einige Jahre später erkannte ich, dass es der Geist des Herrn war, der mich beschützte. Ich war mir immer der Konsequenzen bewusst, wenn ich zu weit in eine falsche Richtung weiterging. Auch wenn ich nicht in die Gemeinde gehen und mit Heuchlern in Verbindung gebracht werden wollte, liebte ich meine Eltern und hatte kein Verlangen, sie zu entehren. Tatsächlich erhielt ich viel Gnade wegen meiner Eltern. Gott gibt den Demütigen Gnade, nach Jakobus 4, Vers 6. Sie waren demütig und haben Gnade empfangen. Sie liebten mich und diese Gnade wurde in meinem Leben weitergegeben. In der Sprache der Landbevölkerung war ich stur wie ein Maultier und ich brauchte einige Anpassungen. Papa hatte mich 17 Jahre lang bearbeitet. Er hatte die Arbeit nicht vollbracht, also war das Werk noch nicht zu Ende. Er übergab sie dem Herrn, damit er jedes Mittel zur Anpassung gebrauchen konnte, das er für nötig hielt. Manche Maultiere brauchen mehr Mühe, um ihre Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich fand heraus, dass der Herr Wege hatte, meine Aufmerksamkeit zu bekommen. Während dieser Zeit hatte ich keinen Zweifel, dass ich immer noch Gottes Kind war, aber ich hatte sicherlich keine Freude. Psalm 16, Vers 11 besagt, dass es in der Gegenwart des Herrn eine Fülle von Freude gibt. Während dieser verlorenen Jahre war ich nicht in Gottes Gegenwart. Ich wollte nichts mit den Dingen Gottes zu tun haben. Ich hatte keine Freude und ich wollte ganz sicher kein Prediger sein. Als ich an den Ort kam, wo Gottes letzte Anpassungen in mir vorgenommen wurden, war es nicht schön. Der Druck brachte mich an den Punkt, an dem ich schließlich vor dem Herrn zerbrach. Ich gebrauche die Geschichte vom verlorenen Sohn in meinem Zeugnis, weil sie zu meinem Leben passt. Lukas 15, Verse 11 bis 32. Nach meiner Erfahrung als verlorener Sohn hörte ich auf, gegen Gott zu kämpfen und übernahm die volle Verantwortung für meine Sünde. Galater 6, Vers 7 sagt, was immer du säst, wirst du ernten. Ich habe jahrelang ins Fleisch gesät, aber Gott hat die Ernte zurückgehalten. Die einzige Ausnahme vom Prinzip von Sand und Ernte ist, dass du dich erniedrigen, demütigen, Buße tun, deine Sünde bekennen und Gott um Vergebung bitten kannst, bevor die Ernte eingebracht wird. Er wird dir vergeben und er kann auch einige Missernten verursachen, sodass du nicht alles erntest, was du gesät hast. Weil ich mich jahrelang geweigert habe, das zu tun, kamen viele Ernten zur gleichen Zeit ein. Ich dachte, ich könnte mit allem fertig werden, aber bald merkte ich, dass ich mit nichts fertig werden konnte. Als ich mich schließlich demütigte, wandte sich mein Herz wieder dem Vater zu. Ich brachte keine Ausreden. Der Heilige Geist kam über mich wie Wellen der Liebe, als die Mauern in mir zusammenbrachen. Ich fühlte mich zum ersten Mal seit Jahren wieder rein. Nichts trennte mich von Gott. Ich war in der Gegenwart Gottes und wurde in seinen Armen gehalten. Meine Beziehung zu ihm wurde wiederhergestellt. Gottes Friede, der jedes Verstehen übersteigt, war offensichtlich nach Philipper 4, Vers 7. Er stellte die Freude meiner Errettung wieder her, nach Psalm 51, Vers 12. Die Frage ist jetzt, wirst du selbst zu einem Verständnis kommen? Nur diejenigen, die auf dem schmalen Pfad sind, werden dir die Wahrheit sagen. Die Lehre Jesu wurde in die Hände von Menschen gelegt, die bereit sind, ihm bis in den Tod zu folgen. Paulus schrieb in Epheser 2, Vers 20, aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Wir bauen auf jene, die für ihren Glauben und ihre Predigt gelitten haben und gestorben sind. Paulus wies uns an, dass wir sorgfältig bauen sollen. 1. Korinther 3, Verse 10 und 11. Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt, ein anderer aber baut darauf. Jeder aber gebe Acht, wie er darauf aufbaut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn du Jesus nicht zu deinem ausübenden Herrn gemacht hast, wirst du umkommen, wenn du nicht Buße tust. Du kannst nicht auf dem richtigen Fundament bauen, bis du aufhörst, deinen Verstand zu gebrauchen. Demütige dich selbst. Wenn du weißt, dass du alle deine Taten vergeistigt hast und nur äußerliche Gerechtigkeit hast, dann bekenne und verlasse dich jetzt auf diese Gnade, damit du Zeit hast, Buße zu tun und dich zu ändern. Paulus schrieb in 1. Korinther, Kapitel 15, Verse 8 bis 10. Zuletzt aber, von allen erschiene auch mir, der ich gleichsam eine unzeitige Geburt bin. Denn ich bin der Geringste von den Aposteln, der ich nicht wert bin, ein Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Wenn du gehorchst und Buße tust, was auch immer der Heilige Geist dir zeigt, wird Gott dir Augen zum Sehen geben. Der Psalmist sagt in Psalm 119 und ich lese die Verse 100 bis 107. Psalm 119, 100. Ich bin einsichtiger als die Alten, denn ich achte auf deine Befehle. Ich halte meine Füße fern von jedem bösen Weg, damit ich dein Wort befolge. Vers 102. Von deinen Bestimmungen bin ich nicht abgewichen, denn du hast mich gelehrt. Vers 103. Wie süß ist dein Wort meinem Gaumen, mehr als Honig meinem Mund. Vers 104. Von deinen Befehlen werde ich verständig. Darum hasse ich jeden Pfad der Lüge. 105. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. 106. Ich habe geschworen und will es halten, dass ich die Bestimmungen deiner Gerechtigkeit bewahren will. 107. Ich bin tief gebeugt. Herr, belebe mich nach deinem Wort. Lass dich nicht von der Welt einschüchtern. Du kannst sogar große Geheimnisse verstehen und mehr wissen als einige der größten Köpfe, indem du Christus nachfolgen kannst. Der Psalmist hat sein Verständnis dadurch bekommen, dass er dem Weg Gottes gefolgt ist und keine Ausreden für die Sünde gebracht hat. Du solltest aus dem richtigen Grund Buße tun, weil du ihn liebst. Bringe keine Ausrede für Ungehorsam. Paulus benutzte die Gnade Gottes und vertraute auf die kostbaren Verheißungen und Gott benutzte ihn noch mehr. Paulus schrieb in 2. Timotheus 2, Vers 20: In einem großen Haus gibt es aber nicht nur goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene. Und zwar die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Vers 21. Wenn nun jemand sich von solchen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt und dem Hausherrn nützlich, zu jedem guten Werk zubereitet. Paulus gab viel Weisheit weiter, bevor er starb, weil er Verständnis hatte. Paulus erlangte Erkenntnis von großen Geheimnissen, die Teil seiner Berufung als Apostel waren, die andere nicht bekamen, weil sie nicht vollständig zur Buße kamen. Er erhielt die Offenbarung, weil er der Wahrheit treu war. Selbst als er im Gefängnis war, streckte er immer noch die Hand nach den Heiden aus. Er machte Jünger und gab etwas an jede Gemeinde weiter. Ich glaube, Paulus hätte diese Briefe niemals geschrieben, wenn er nicht im Gefängnis gewesen wäre, wie er in seinen Briefen oft sagte, dass er vorhatte, alle Gemeinden persönlich zu besuchen. Doch Gottes Wege sind höher als unsere. Du hast die Chance, etwas an die nächste Generation weiterzugeben. Es ist Teil deiner Bestimmung. Aber du kannst keine Halbwahrheiten und Lügen weitergeben. Du musst mit Buße und Christusnachfolge beginnen und dadurch geistliches Verständnis erlangen. Ohne Buße kannst du Gottes Verständnis nicht erlangen. Nachdenken ist gefährlich. Du läufst Gefahr, vom Glauben abzufallen, wenn du weiterhin deinen Verstand gebrauchst, um die Dinge Gottes zu verstehen. Paulus schrieb in 1. Korinther 10, Vers 12, darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Du musst aufhören, deinen Verstand zu gebrauchen. Johannes spricht zu den jungen Gläubigen und sagt ihnen, dass sie verweilen sollen in ihm, um bereit zu sein. 1. Johannes 2, Vers 28. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir Freimütigkeit haben, wenn er erscheint, und uns nicht schämen müssen vor ihm bei seiner Wiederkunft. Jesus sagte in Johannes 15, Vers 4, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Die Sünde wird dich aus seiner Gegenwart herausbringen. Es mag den Anschein erwecken, dass du dich der Sünde nicht entziehen kannst, aber Gott kann für dich einen Weg zur Flucht schaffen. Paulus schrieb in 1. Korinther 10, Vers 13, es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Charles Finney erlaubte nie jemanden auf seine Botschaften zu antworten, indem er die Hand hob. Er glaubte, dass jemand zuerst für die Errettung bereit sein musste. Er stellte einen heißen Stuhl für all jene bereit, die nach Errettung trachteten. Dann hatte er ein anschließendes Befragungsmeeting, wenn sie gerettet werden wollten. Jede Person musste nach den Mindestbedingungen trachten, unter denen sie gerettet werden könnte. Die Anweisungen, die Paulus in der ersten Gemeinde gab, waren klar. Apostelgeschichte 16, Vers 31. Sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. In der Amplified Bible heißt es in derselben Schriftstelle, glaube an den Herrn Jesus Christus. Gib dich ihm hin, nimm dich aus deiner eigenen Obhut und vertraue dich seiner Obhut an und du wirst gerettet werden. Wirst du bereit sein, wenn Jesus wiederkommt und Teil der ersten Auferstehung sein? Alles, was du tun musst, ist an den Herrn Jesus Christus zu glauben. Du kannst an den Erlöser Jesus Christus glauben und trotzdem zurückgelassen werden. Wenn du an ihn glaubst und ihn als Herrn deines Lebens annimmst, gibt es drei Dinge, die du tun musst. Erstens, gib dich ihm hin und mache ihn zum Herrn. Zweitens, achte nicht auf dein eigenes Wohlbefinden und deine Bequemlichkeit in dieser zeitlichen Welt. Drittens, höre auf jede seiner Anweisungen durch den Heiligen Geist, damit er sich voll und ganz um dich kümmern und dich bewahren kann. Du kannst in deinem Verstand glauben, dass Jesus der Herr ist und dich trotzdem nicht ihm hingeben. Und das bedeutet, dass du nicht in deinem Herzen geglaubt hast. Paulus schrieb in Römer Kapitel 10, Verse 9 und 10, denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Selbst die Teufel wissen, wer Jesus ist, und sie zittern. Wenn du immer noch sündigst und leicht in Versuchung gerätst, dann ist er nicht der Herr deines Lebens. Hast du wirklich in deinem Herzen oder nur in deinem Verstand geglaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Ist Jesus bei dir nur Herr als eine Galionsfigur oder ist er wirklich der Herr deines Lebens? Die Bedeutung von Herr in Strong's Nummer 2962 ist Oberster in der Autorität, das heißt Kontrolleur, folglich Herr als respektvoller Titel. Gott, Gebieter, Meister, Herr. Hör auf, dich selbst zu betrügen. Wenn er nicht Herr ist, wie willst du dann gerettet werden? Wenn er dein Herr ist, dann wird er dich retten und erlösen und er wird dich nähren und dir das erfüllte Leben geben. Du kannst jetzt gleich einen Neuanfang machen. Es ist noch Zeit. Wenn du ein gehorsames Leben führen, Jesus hören, kennenlernen und ihm nachfolgen willst, dann kann ich dir folgendes Buch empfehlen. Meine Schafe hören meine Stimme von Joseph Hedgecock. Wenn du einen Neuanfang machen willst und mit täglicher und regelmäßiger Buße von Anfang an das Fundament deines Lebens legen willst, dann kann ich dir dieses Buch empfehlen. Wach auf, die Zeit läuft ab, Band 1, Fundamente zur geistlichen Reife von Joseph Hedgecock. Du musst dafür sorgen, dass du auf den schmalen Pfad kommst und auf ihm bleibst. Der breite Weg, der zur Zerstörung führt, sieht gut aus. Er ist mit dem Hinweis, hier geht's zum Himmel, ausgeschildert. Viele wohlmeinende, gute Menschen, die in die Gemeinde gehen, sind auf diesem Weg. Ich möchte das vergoldete Gefängnis von Joseph Hedgecock empfehlen. Die überarbeitete Ausgabe ist jetzt auf Englisch erhältlich. Denken ist gefährlich. Du hast eine Berufung von Gott und wenn er dich berufen hat, wird er dich vorbereiten. Er wird dieses Werk vollenden. Wenn du annimmst, dass Gott eine Berufung auf deinem Leben hat, dann lass los und lasse Gott. Du wirst es nicht schaffen, indem du die Dinge mit deinem natürlichen Verstand erarbeitest. Du musst dich selbst dem Heiligen Geist völlig unterordnen. Lass ihn dir einfach jegliche Sünde, jegliches Gebiet, mit dem er sich beschäftigen will, zeigen. Du weißt nicht, was das in der Zukunft bedeutet, wie das dein Schicksal verändert, dein Herz und deinen Sinn, sogar dein Gedenken. Und wenn du den Heiligen Geist in dein Herz scheinen lässt und Buße tust von allem, was er dir zeigt, wird er dich zu diesem Gefäß machen. Das wird die Welt verändern. Und du wirst zu der Person, von der Gott möchte, dass du sie wirst. Ich bete, dass du alles unterordnest, Buße tust von deiner Dummheit, deinen Verstand zu benutzen. Tu Buße davon, bevor es zu spät ist. Jesus kommt. Lass mich jetzt mit dir beten. Vater im Himmel, ich bitte dich für jeden, der diese Botschaft hört und in deren Herzen du jetzt brennst. Vater, wenn sie wirklich im Glauben diese wertvollen Verheißungen ergreifen und deinem Heiligen Geist vertrauen, dass er sie führt und leitet, dass du sie für größere und mächtigere Dinge gebrauchen kannst und sie großartige Dinge tun. Doch, Vater, vor allem bete ich dafür, dass sie sorgfältig auf deine Stimme hören, denn du sprichst die ganze Zeit. Gebrauche diese Bücher, die sie lesen werden, dass sie ihnen wirklich helfen, in Jesu Namen. Amen. Gott segne dich. Ich hoffe, du hast diese Botschaft wirklich genossen. Wenn du Kontakt mit uns aufnehmen möchtest, findest du im Anschluss die Kontaktdaten des Dienstes und dort gibt es auch eine Zusammenfassung der Bibelstellen, die ich gebracht habe. Gott segne dich und hab einen großartigen Tag.